Am Anfang eines neuen Jahres ist es mir immer wieder auch ein Anliegen, uns ein Wort für das neue Jahr mitzugeben. Ein Text, der uns durchaus auch das ganze Jahr über begleiten darf und begleiten kann. Und so habe ich ja heute einen Text uns ausgesucht. Und möchte ihn gerne am Anfang mit uns vorlesen und dann schließen wir die Fenster wieder. Zuallererst aus dem Josua 23 lese ich uns die ersten 5 Verse vor und dann aus dem Richter 1 die ersten 4 Verse. Josua Kapitel 23, die Verse 1 bis 5 und Richter Kapitel 1, das wird dann der eigentliche Predigttext sein, die Verse 1 bis 4. Aber zuerst Josua Kapitel 23, die Verse 1 bis 5. Und es geschah nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden ringsum und Josua alt und wohlbetagt war. Da rief Josua das ganz Israel zu sich, seine ältesten Häupter, Richter und Vorsteher. Und er sprach zu ihnen: Ich bin nun alt und wohl betagt. Ihr aber habt alles gesehen, was der Herr euer Gott getan hat an allen diesen Völkern um euretwillen, denn der Herr euer Gott hat selbst für euch gekämpft. Seht, ich habe euch diese übrig gebliebenen Völker durch das Los zugeteilt, jedem Stamm sein Erbteil, vom Jordan an und alle Völker, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie es der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Und aus dem Richterbuch Kapitel 1 lese ich uns die ersten 4 Verse auch noch vor. Richterbuch Kapitel 1, Abvers 1. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen: Wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen? Und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon: Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen, so will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Als nun Juda hinaufzog, gab der Herr die Kanaaniter die Pheresiter in ihre Hand und sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Wir können die Fenster jetzt wieder schließen. Und dann werde ich noch mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, nun stehen wir am Anfang eines neuen Jahres und wir sind ja auch darauf angewiesen, dass du, Herr, dein Wort an uns richtest, dass wir die rechte Ausrichtung und die rechte Anleitung von dir erhalten. Und deswegen wollen wir dich bitten, dass du uns, Herr, dies schenkst heute Morgen und dein Wort uns in unserem Herzen bewegen kann, uns leiten und führen kann, und wir es verstehen und wir es aufnehmen können und daran glauben können. Hilf uns dazu, Herr. Auf dich, ja, sind wir ausgerichtet. Wir vertrauen darauf, Herr, dass du uns beistehst, denn wir von uns aus sind gar nicht in der Lage, in der rechten Weise auf dich zu hören und dir zu folgen. Nun hab Erbarme mit uns, unser himmlischer Vater, um deines Sohnes Wille und seines vergossenen Blutes Wille. Und schenke du uns, Herr, dein Nahesein, dein Rede, deine Leitung beim Hören, wie auch bei dem Rede. Amen.
Amen.
Weil unser Text, zumindest der zweite Teil, so kurz ist, Richter 1, möchte ich uns denn noch mal vorlesen. Es ist kein Text, den wir vielleicht so auswendig hersagen können. Und von daher ist es ganz gut, wenn wir ihn noch mal hören. Josua ist gestorben, das ist also der Beginn des Richterbuches. Und doch ist das Volk ja mit der Einnahme des Landes noch gar nicht zum Ende gekommen. Und es bleibt noch vieles, was zu tun ist. Und jetzt lese ich uns dieses vor, was der wahrscheinlich Samuel dort auch niedergeschrieben hat, der Autor des Buches. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen? Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon. Die beide haben nämlich im gleichen Revier ihr Erbe gehabt, so will ich es mal ausdrücken. Also Simeon Mitte in dem Gebiet Judas hat dieser Stamm sein Erbe erhalten. Und von daher war das also ganz logisch, dass die miteinander auch hier sich auf den Weg machen, weil sie am gleichen Ort ihr Erbe hatte. Also da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen, so will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Als nun Juda hinaufzog, gab der Herr die Kanaaniter und Pheresiter in ihre Hand, und sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann. Jetzt wollen wir uns diesen Text näher anschauen und wollen von ihm lernen. Dieses Volk Israel, welches von Gottes Kraft und durch Gottes Gnade aus Ägypten herausgeführt wurde und befreit wurde. Sie haben nun ein Land verheißen bekommen, welches Gott ihnen schenken wollte. Und im Buch Josua lesen wir, wie sie es zum Teil schon eingenommen hatte. Aber doch noch nicht ganz. Das lesen wir ja hier im Richterbuch, dass eben sie durchaus noch ihre Stammesgebiete für sich selbst auch einnehmen musste, wenngleich der große Sieg schon gelungen war, so gab es immer noch so ganz kleine Etappen und Schritte, wo sie weiter auch vorangehen sollte, manchmal auch größere Etappen und Schritte. Und hier erklärt uns also der Autor des Richterbuches, wie nun dies weiter auch geschah. Ich habe diesen Text so überschrieben, gemeinsam mit Gottes Hilfe vorangehen. Gemeinsam mit Gottes Hilfe vorangehen. Das finden wir hier. Wir finden das Gemeinsame, wenn also der Stamm Juda zu dem Stamm Simeon sagt, zieh mit mir hinauf. Wir finden die Hilfe Gottes, weil es hier auch steht, ich habe sie, das Land nämlich, in eure Hände gegeben, sagt der Herr. Und wir finden aber auch das Wagnis, und damit möchte ich eigentlich beginnen. Also das Wagnis, dann kommt die Hilfe und am Ende kommt der Weg. Diese drei Sachen, die schauen wir uns heute Morgen an. Also was meine ich jetzt, wenn ich sage, hier haben wir ein Wagnis? Ganz einfach. Das Volk Israel steht vor einem ganz neuen Abschnitt in ihrem Leben. Und nun haben sie einen Verlust, den sie erst einmal verdauen müssen. Das steht hier also am Anfang unseres Textes im ersten Vers beschrieben. Da heißt es extra, so aufgeschrieben, und es geschah nach dem Tod Josuas. Verluste. Und der Josua war nicht der Einzige, der also nicht mehr da war. Die vergangene 40, 50, 60 Jahre seit dem Auszug aus dem Land Ägypten haben einige Verluste mit sich gebracht. Der Mose war ja auch vom Herrn heimgeholt worden und so dann auch der Josua. Und wenn wir jetzt so für uns das vergangene Jahr also zurückblicken, dann haben wir ja nicht nur im Rückblick Dinge, wo wir sagen, ach, ich habe nur gewonnen. Ich habe also nur dazu bekommen, sondern es gibt Verluste. Manch einer der Anwesenden hier hat im vergangenen Jahr Angehörige verloren. Verluste. Nicht nur, dass wir Angehörige vielleicht auch verloren haben, sondern es gibt ja manches Mal noch andere Verluste, die man in irgendeiner Art und Weise hat hinnehmen müssen. Viele haben im vergangenen Jahr über die Entwicklung durch den Krieg sich Gedanken gemacht. Die Preise sind ganz arg angestiegen. Und so könnte ich jetzt auch noch weitermachen. Verluste. Diese Verluste lassen den vor uns liegenden Weg ganz besonders auch als einen Weg uns erscheinen, wo man etwas wagen muss. Wir sind nicht mehr die gleiche wie vor einem Jahr. Manche Fehler uns, die wir lieb gehabt haben, und manches haben wir auch hinnehmen müssen, was für uns ganz anstrengend und mühsam auch war. Diese Verluste, die lassen unseren Weg zu einem Wagnis werden. Ja, kann ich jetzt weiter auf diesem Weg gehen? Aber nicht nur diese Verluste lassen den Weg, der vor uns liegt, auch zu einem Wagnis werden, sondern da ist ja auch noch der Feind. Das heißt, in unserem ersten Vers von dem ersten Kapitel im Richterbuch, gegen die Kanaaniter zu kämpfen. Ganz am Ende von dem ersten Vers steht es so. Da ist also ein Feind, und der Kanaaniter hat nicht einfach gesagt, also wir hissen jetzt also die Flagge, wir ziehen uns also zurück, wir kämpfen nicht, sondern wir geben auf und wir wollen auch gar nicht irgendwo mit euch streiten, sondern wir merken das natürlich, dass ihr das Land nun auch besitzen dürft und dass es euch gehört, und wir ziehen uns ohne Probleme zurück. Das wäre für uns auch etwas, wo wir uns ganz arg darüber freuen würden, wenn also die Feinde, Gottesfeinde, die gegen Gott kämpfen und streiten, gottlos sind, wenn sie sich ganz einfach zurückziehen würden. Wenn sie sagen würden, wir wollen euch gar nicht mehr stören. Das ist aber nicht so. Also wir werden auch in diesem neuen Jahr immer wieder in Konfliktsituationen kommen, wo wir spüren, dass wir in einer Welt leben, die unseren Herrn, den Herrn Jesus Christus, nicht liebe, sondern ihn ja hasse, gegen ihn streite, gegen sein Wort und gegen seine Kinder eingestellt sind. Und ich kann euch heute Morgen nicht einfach sagen, also diese Feinde, sie werden alle sich in Luft auflösen. Und da wird es also gar keine Probleme mehr geben. Nein, sie werden bleiben. Es wird nicht wirklich auch einfacher werden, sondern diese Feinde sind auch mit dem Grund, dass unser Weg für uns ein Wagnis ist. Also nicht nur der Verlust, sondern auch die Feinde die Sorge mit dafür, dass wir unseren Weg als einen ansehen, wo wir etwas wagen müssen. Und dazu kommt eben noch immer, was auch jeder Tag mit sich bringt, aber das ganze neue Jahr, wenn es vor uns liegt, da wird es uns ganz besonders deutlich, dass wir ja neue Wege vor uns haben. Und niemand weiß, was in diesem neuen Jahr auf ihn zukommt. Der Thomas hat es gerade vorhin so schön gesagt, mit den 11 Jahren, glaube ich, waren es, bis dann wieder also das neue Jahr auf den Sonntag fällt. Das ist eine ganz lange Zeitspanne, die wir gar nicht überschauen können. Aber schon morgen, wer kann schon wissen von uns, was morgen passiert und was die nächsten 365 Tage bringen? Wir wissen es nicht. Und das Nichtwissen und zugleich aber doch genau auch wahrzunehmen, wir müssen auf unserem Weg weiter vorangehen. Es sind neue Wege, die wir noch nie gegangen sind. Es sind Situationen, die wir noch nie erlebt haben. Es sind Augenblicke, die wir nicht vorher schon genau wissen. Das macht unseren Weg auch zu einem Weg, wo wir sagen, wir müssen etwas wagen. Es ist ein Wagnis. Ne? Es ist wirklich ein Wagnis. Und dann sind noch diese Fragen, die das Volk Israel damals auch hatte. Also wer soll jetzt eigentlich zuallererst sich auf den Weg machen? Ne? Das ist also in Vers 1 dann auch uns geschildert. Wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen? Ihr habt wahrscheinlich auch Fragen. Und das kommt von daher, dass wir irgendwo das Große schon vor unserem also inneren Auge sehen können, was es also gilt anzugreifen, weiter voranzugehen. So die ganz große Linie, die können wir wahrnehmen. Es geht darum, das Land einzunehmen, so war es für das Volk Israel. Aber so diese Kleinigkeiten oder diese kleinere Linie, diese Details, da kann man oft gar nicht genau sagen, ja, wie soll das jetzt funktionieren? Ne? Irgendwo, das ist in unserem Leben oft auch so, ne? die Führung so im Großen und Ganzen nimmt man es wahr, das wäre schön, wenn man jetzt so in diese Richtung weiter vorangehen könnte, aber so die Details, die Kleinigkeiten, diese einzelnen Schritte, da fragen wir uns auch oft, wie können wir überhaupt auch da vorangehen? Ich hoffe, ihr fragt auch da den Herrn und fragt nicht nur vielleicht irgendjemand, dem ihr vertraut und den ihr liebt, sondern geht direkt damit auch zum Herrn und sprecht mit ihm darüber. Das machen hier die Israeliten. Wer von uns soll zuerst hinaufziehen? Da fragen sie den Herrn ganz persönlich. Macht es auch, wenn ihr Fragen habt. Egal welcher Art, geht zum Herrn und besprecht mit dem Herrn eure Angelegenheiten. Aber diese einzelnen Punkte, der Verlust, Josua war gestorben, der Feind, die Kanaaniter, die neue Wege, so viel Unbekanntes, was vor uns liegt. Und diese Frage, alles miteinander, das ist schon etwas, wo der Einzelne ganz unruhig ist und sagt, also das spüre ich ja auch in meinem eigenen Leben, ist es ganz genauso, wie kann ich jetzt damit umgehen, dieses Wagnis, was vor mir liegt, also Weg, der zu gehen ist, wie kann ich ihn überhaupt gehen? Ich möchte euch als Antwort auf diese Frage ein Vers vorlesen aus dem Jesaja, und zwar aus dem 12. Kapitel. Und dort ist es der 2. Vers, also Jesaja 12, Vers 2, wenn ihr wollt, dürft es gerne mit aufschlagen. Da finden wir jetzt eine Antwort darauf, also wenn ich jetzt in meiner Situation das alles vor mir sehe, was ich gerade geschildert habe, ich sehe also den Verlust, was ich alles schon verloren habe, ich sehe den Feind, ich sehe die neue Wege, das viele Unbekannte, ich habe so viele Fragen, wie kann ich damit zurechtkommen? Hier kriege ich eine Antwort. Da heißt es also, Jesaja 12, Vers 2, Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Das Grauen, das habe ich gerade so ein bisschen versucht zu beschreiben, nicht? Also das Schwierige an dem, was vor uns liegt. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich das nur wagen? Wie kann ich weiter auf dem Weg vorangehen? Da ist die erste Antwort einmal die wir hier auch haben. Gott ist mein Heil. Das ist die Grundlage. Wenn die nicht stimmt, ist mein Weg einer, wo es mir Angst und Bange wird und ich nicht geborgen bin. Weil wenn nicht Gott mein Heil ist, dann muss ich ja in diesem Platzhalter was anderes einsetzen. Dann ist mein Arzt und seine Diagnose mein Heil, der sagt mir, wie ich weiterleben kann. Dann ist mein inneres Bauchgefühl mein Heil. Dann ist vielleicht der also irgendwo im Internet mir etwas erzählt und erklärt mein Heil, ganz egal, oder ich bin es selber mit meiner Intelligenz. Aber das alles, das funktioniert gar nicht so gut. Nicht? Also das ist alles so begrenzt und so fehlerhaft und so unzuverlässig. Es muss dahin kommen, dass ich für mich, wenn ich meinen Weg und das Wagnis mit diesem Weg, den ich vor mir habe, wenn ich das wirklich auch erfolgreich angehen möchte, dann muss es dahin kommen, dass ich sage, Gott ist mein Heil. Also nicht nur der Heiland, sondern mein Heiland. Nicht nur, er ist der Gott, ja, das kann ich sagen, er ist wirklich also der über allem steht, sondern er ist mein ganz persönlicher Heiland, er ist mein Heil. Darauf verlasse ich mich. Ne? Das ist das, was er dann ja auch sagte, Jesaja, siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen. Man kann nicht anders den Weg gehen, der vor uns liegt. Man kann nicht anders zurechtkommen, als dadurch, dass wir dem Herrn vertrauen. Denn wir haben gar nichts selber in unserer eigenen Hand. Selbst der Atem, den wir jedes Mal neu, aus der Luft heraus beim Einatmen in unsere Lunge hineinpumpen und dann wieder ausatmen. Es ist ein Atem, den Gott uns schenkt. Also den haben wir ja auch nicht in unserer Hand. Das ist schon das Einfachste, ne? Das ist dieser Atemzug. Nun, der Mensch lebt so lange, bis Gott seinen Odem ihm entzieht. Das heißt also, bis er ihn aufhören lässt zu leben. Unser ganzes Leben liegt in Gottes Hand. Und deswegen ist es nur sinnvoll, ihm zu vertrauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur so ein blindes Vertrauen, so ein unbegründetes Vertrauen, welches gar nicht wirklich das Evangelium kennt und ergreift, sondern ich meine das Vertrauen, was ich an Jesus Christus als meinem Erlöser, also an ihm sich festhält. Er ist für meine Sünde am Kreuz gestorben. Er ist für mich Mensch geworden. Er hat für mich das Gesetz erfüllt. Er ist mein guter Hirte und wird mich leiden auf meinen Wegen, die ich zu gehen habe. Er also schenkt mir voll ein. Damit ist also nicht nur Essen und Trinken gemeint, sondern ganz besonders, was meine Seele braucht. Vergebung für meine Sünde, Friede, Freude, all diese wunderbare Gabe, die durch den Herrn Jesus Christus in mein Leben kommen und die nun fortwährend weiter auch mir durch ihn und seine Erlösung erhalten werde. Das ist wichtig. Ich muss wissen, worauf ich vertraue. Es ist nicht nur ein blindes Vertrauen. Ich vertraue meinem Herrn. Und so kann man dann dieses Wagnis angehen. Gott ist mein Heil. Ich vertraue ihm und lasse mir nicht grauen. Das Graue wird immer wieder so an unsere Türe klopfen. Gell? Also es wird kommen. Es wird immer wieder diese Augenblicke geben, wo wir erschrecken und sagen, ach, jetzt ist aber wieder mal so ein Moment da, wo ich Angst habe, wo ich auch nicht es übersehe und wahrnehme, was auch passiert. Ich habe es nicht in der Hand, ich habe es nicht im Griff. Das wird kommen, das wird auch morgen und übermorgen, vielleicht heute schon, wieder ganz neu da sein. Und deswegen ist das so wichtig, dieses Wagnis, dieses Weges, den der Herr vor uns auch quasi hinstellt, dass wir wissen, wie können wir diesen Weg gehen. Und diese Antwort ist einfach, ich will vertrauen dem Herrn und seinem Werk und lasse mir nicht grauen. Das heißt einmal im Psalm 39 auch so, das ist jetzt das Gleiche, nur mit anderen Worten gesagt, Psalm 39, Vers 8. Psalm 39, Vers 8, da steht es, und nun, Herr, worauf soll ich hoffen, sagt hier der, also David, als Frage, worauf soll ich hoffen? Was ist das jetzt, worauf wir hoffen und unser Vertrauen setzen? Ne? Und jetzt beantwortet der David selbst diese Frage, und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir, aber das ist nicht alles, sondern er sagt, gilt dir allein. Das ist etwas, wo in diesen kommenden Tagen der Herr immer wieder auch uns wahrscheinlich daran erinnern möchte. Also bitte nicht so machen, dass wir dann sagen, also ich hoffe schon also noch, dass meine ganze Fähigkeiten, meine Kraft, innerlich wie äußerlich, leiblich wie seelisch, mir ganz arg auch dazu helfen werde, dass ich gut zurechtkomme. Worauf vertrauen wir letztendlich? Was ist das, was uns Hoffnung geben soll? Ich will euch ja nicht dazu auffordern, eure Kräfte nicht mehr einzusetzen. Ich will euch nicht dazu auffordern, nicht mehr zu denken, nicht mehr mit leibliche und seelische Kräfte voranzugehen. Das möchte ich nicht euch sagen, aber ich möchte euch davor warnen, dass ihr darauf eure Hoffnung setzt. Das kann man nämlich tun. Man kann also wirklich auch sagen, ach, ich bin so jemand, der diese Gabe hat. Zum Beispiel, jetzt will ich mal nur Illustration nehmen, ich kann schön zeichnen. Ich kann das gar nicht, aber vielleicht hier jemand im Raum, wer weiß. Ich kann gut rechnen. Ich kann gut mir Sachen merken. Ich kann gut auf Menschen zugehen. Also ich habe körperliche Kraft und kann damit auch etwas tun. Man kann schon darauf vertrauen, wenn man diese Gabe hat. Das ist etwas, was die allermeisten auch tun. Aber es kann eben auch sehr schnell sein, dass diese Gabe auf einmal nicht mehr funktioniert. Dazu muss man nicht erst 80 oder 90 Jahre alt werden, sondern der Herr kann einen auch daran erinnern, indem dass er einem schon, wenn man jünger ist, Dinge manches Mal entzieht, um uns daran zu erinnern, dass er es ist, der uns alles gibt, was wir an Gabe haben. Und deswegen vertraue nicht deiner Gabe, sondern vertraue ihm allein. Setze deine Hoffnung auf ihn allein. Es ist wichtig, das zu lernen. Das ist für uns nicht natürlich. Wir haben von unserer Geburt an als Sünder gelernt, uns allein zu sehen und unser Vertrauen auf uns ganz und gar zu setzen. Und erst als der Herr Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, hat er uns das erklärt. Er ist derjenige, dem wir Vertrauen lernen müssen und ganz allein ihm zu vertrauen. Das ist etwas, was Also hier der David auch uns erklärt: Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. So kann man dann dieses Wagnis angehen. Aber wir haben nicht nur das Wagnis, sondern wir haben eben auch eine Hilfe, wie wir gemeinsam mit Gottes Hilfe vorangehen können. Eben die Hilfe Gottes. Jetzt passt auf, wenn ihr unseren Text noch einmal mit mir gemeinsam aufschlagt, dann könnt ihr feststellen, dass Gott einen Plan hat. In dem allerersten Vers, da war jetzt also die Rede, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, und jetzt wird diese Frage an Gott gestellt. Und jetzt also antwortet der Herr und sagt in Vers 2, Richter 1, Vers 2, und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da ist ein Plan, da ist eine Ordnung, da ist eine Überlegung. Heute ist Sonntag, der 1. Januar 2023. Also, wir können natürlich das ganze Jahr durchplanen. Und manche machen das auch. Also, sie machen sich ganz lange im Voraus Gedanken und tragen dann ihre Termine in ihre Terminkalender ein. Aber bei uns ist das so eine Angelegenheit, dass wir dann irgendwann mal feststellen, oh, das ist jetzt ausgefallen. Also ein Termin, den wir vielleicht eingetragen haben. Das hat jetzt gar nicht so geklappt, ne, wie wir gedacht haben. Das ist etwas, was wir ständig feststellen. Und deswegen brauchen wir die Hilfe von dem, und die kriegen wir auch, die möchte er uns geben, die Hilfe von dem, der Pläne machen kann, die er nie, gar nie wieder zurücknehmen muss. Pläne, die sind vollkommen. Also Pläne, die sind so gut ausgedacht, dass nie irgendetwas daran verändert werden muss. Ich sage nicht, dass sie uns alle gefallen, diese Pläne. Das ist nochmal was ganz anderes, versteht ihr? Aber ich möchte euch die Hilfe des Herrn vor Augen stellen, der sich ganz viele Gedanken über unser Leben gemacht hat. Manches Mal jetzt über die Weihnachtszeit ganz besonders denken wir an Gottes wunderbarer Plan, dass er Mensch geworden ist. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Gott wird Mensch. Der Sohn Gottes wird Mensch. Aber wenn ich diesen großen Plan vor Augen habe, sollte mir dann nicht auch bewusst sein, für mich ganz persönlich bewusst sein, dass Gott sich einen Plan gemacht hat für mein ganzes Leben. Der erste bis zum allerletzten Tag hier auf der Erde. Also, dass was geschieht, nicht einfach nur ein Zufall ist, sondern dass Gott sich darüber Gedanken macht, dass er einen Plan hat und dass er ihn verfolgt und dass er also von daher auch ganz genau sagen kann, also Juda, du gehst jetzt also voran. Du bist der, der also als Erster hinaufzieht. Und dann sagt er, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Also die Hilfe, die wir heute bekommen, die ist die, dass also der Herr einen Plan hat für unser Leben. Und das ist jetzt aber auch ganz spannend, weil wir am liebsten würden wir ja so es gerne haben wollen, Herr, druck ihn doch aus, nicht? Also du hast doch bei dir dort auch in der Herrlichkeit einen Drucker, da kannst du doch einen ganzen Lebensplan ausdrucken und möglichst in jedem einzelnen Detail, so dass ich also für jeden einzelnen Tag so das ganz genau vor mir habe. Ne? So, das wäre dann, so wäre es uns recht, gell? Das wäre also, so stellen wir uns das vor, das wäre am einfachsten, aber das wäre gar nicht so einfach. Und manch einer würde erschrecken, wenn er dann auf seinem Plan so vorfinden würde, oh, das soll wirklich passieren, das soll geschehen. Das wäre für uns gar nicht einfach. Und wir würden nicht lernen, aus dem Glauben zu leben. Wir würden auf den Plan gucke, nicht auf den Herrn. Ne? Wir gucken jetzt auf den Plan, also heute steht auf dem Plan und so weiter. Und der Herr möchte uns hier erziehen, dass wir, das haben wir durch den Sündenfall vollkommen verloren, im Vertrauen zu ihm und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Dazu möchte er uns also erziehen. Und deswegen erklärt er uns das ganz klar in seinem Wort. Ich habe einen Plan für dein Leben, aber bitte, du musst mir vertrauen. Ich sag dir, was du wissen musst, das erkläre ich dir schon. Also Gott antwortet hier. Ne? Gott gibt hier wirklich klare Anweisungen. Juda, du gehst voran. Ne? Juda soll hinaufziehen. Gott gibt ganz klare Anweisungen für unser Leben, sodass wir gehen können. Aber er sagt nicht also das ganze Leben im Voraus als Plan, dass er uns das niederlegt. Sondern er führt uns von dem einen Schritt zu dem nächsten Schritt. Vom einen zum nächsten Tag. Und manches Mal sagen wir ihm dann auch, Herr, ich würde das jetzt gerne wissen. Und er sagt uns, nein, das werde ich dir jetzt gar nicht sagen, sondern ich möchte, dass du lernst, mir da auch so vertrauen. Ich sage dir das Große und Ganze und möchte, dass du hinaufgehst. Also der Stamm Juda hätte ich sie jetzt auch hinstellen können, hätte ich sagen können, also Herr, das Hinaufziehen, das hast du uns schon klar gemacht, aber jetzt brauchen wir ganz genau eine Landkarte und wir müssen wissen, also welche Orte und wie und was und wann und wo und, ja. Aber das hat der Herr im Gehen ihnen dann auch klar gemacht. Wichtig war erst einmal diese grundsätzliche Richtung, sie zu begreifen, Juda soll hinaufziehen. Und jetzt geht Juda voran im Vertrauen und Glauben, dass der Herr sie leiten und führen wird. Ein Plan, eine Hilfe. Und das ist eine Hilfe, die wir verstehen können, die wir erklärt bekommen, die wir so deutlich erklärt bekommen, dass wir wirklich auch sie begreifen können und vorangehen können. Ihr junge Leute, die ihr alle eure Pläne macht, denkt immer mit daran, dass der wirklich den Plan in seiner Hand hat, nicht ihr seid, sondern dass es der Herr ist. Und dass ihr wirklich gut daran tut, ihn auch immer wieder zu fragen, Herr, was sind nun deine Wege? Wie soll ich weiter vorangehen? Hilf mir, leite mich an durch dein Wort. Leite mich an durch deinen Geist. Der Herr ist es, der wirklich da auch uns helfen kann. Auch in der Psalme steht es mal so wunderschön im 27. Psalm beschrieben. Und zwar im 11. Vers, da hat es der David so gesagt. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Also, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Diese Hilfe, die dürft ihr in Anspruch nehmen. Ihr dürft dem Herrn das hinlegen. Ihr dürft sagen, Herr, ein ganzes neues Jahr liegt vor mir mit all seinen, was mich herausfordert und wo ich auch manchmal Angst habe, zeige mir den Weg, leite mich an, führe mich. Der Herr ermutigt uns da auch. Der Jeremia hat das in ganz besonderer Weise auch erfahren dürfen. Ganz am Anfang auch seines Lebens und Dienstes hat er also mit dem Herrn, hat er das auch vom Herrn bekommen als Ermutigung. Und da hat der Herr zu ihm Folgendes gesagt und erklärt, fürchte dich nicht, Jeremia 1, Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Es ist ja eine Sache zu sehen und zu erkennen, Gott hat einen Plan, das ist schön. Wenn das jemand begriffen hat und wenn er das also auch verstanden hat und darauf vertraut. Aber dann kann es ja immer noch so sein, dass er dann, also wenn jetzt morgen ist Montag, wenn dann so der Alltag da ist und man geht dann so voran durch den Tag, dass man dann manches Mal fragt, ja, wo ist der Herr jetzt überhaupt? Also so das Große und Ganze, das habe ich schon Erkenner und Versteher dürfe, aber jetzt so in diesem eigentliche kleine Abschnitt meines Lebens, wo ist da der Herr? Und da sagt der Herr hier dem Jeremia und auch uns, ich bin mit dir. Brauchen wir mehr als dies, dass er uns das auch zusagt, ich bin mit dir. Also ich bin mit dir, wenn du aufstehst und ins Badezimmer gehst und dich waschen tust. Ich bin mit dir, wenn du dich anziehst. Ich bin mit dir, wenn du das Haus verlässt. Ich bin mit dir, wenn du frühstückst, wenn du Mittagessen tust oder Abendessen tust. Ich bin mit dir, wenn du am Arbeitsplatz bist. Ich bin mit dir in der Familie. Ich bin mit dir, wenn außergewöhnliche Situationen da sind, Termine, vor denen du vielleicht auch Angst hast. Ich bin mit dir. Eine bessere Hilfe kann es gar nicht geben. Im Jesaja wird es auch einmal in einer Art und Weise im 58. Kapitel beschrieben. So haben die Israeliten es auch erfahren dürfen, als sie das Land dann von uns eingenommen haben. Jeder Stamm auch in sein Erbe eingetreten ist. Da heißt es Jesaja 58, Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Das ist im Ausblick auf Gottes zukünftiges Wirken dem Volk Israel erklärt, zu der damaligen Zeit durch den Propheten Jesaja. Aber es ist eine Verheißung, die sie damals schon auch ergreifen durfte. Das ist nicht so, wie wenn jemand also etwas einem vor das Angesicht hält, was man gar nicht in der Lage ist, zu ergreifen und zu erfassen, sondern es ist etwas, wo sie ergreifen durfte und sagen durfte, ja, der Herr wird mich ohne Unterlass leiten. Der Herr wird meine Seele in der Dürre sättigen. Manchmal haben wir diese Dürre, gell? Das ist etwas, was wir persönlich empfinden. Wir können als Christen, auch wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen, immer wieder solche Dürrezeiten erleben. Und dann ist es gut zu wissen, der Herr weiß um meine Dürre und er leitet mich und sättigt mich mitten in dieser schwierigen Zeit. Und er stärkt meine Gebeine, er macht mich wie ein wohlbewässerten Garten. Hilfe Gottes, eine Hilfe, die ganz praktisch, ganz lebendig ist, gegenwärtig ist, treu ist, eine Hilfe, die für jeden einzelnen Tag gilt. Eine Hilfe, die das Volk Israel in diesem schwierigen Weg, den sie vor sich hatte, fortwährend auch erfahren durfte. Ich habe sie in deine Hand gegeben. Ich zeige dir den Weg. Juda, du gehst voran. Ja. Aber ich möchte noch das Letzte hier kurz auch uns mit auf den Weg geben, denn der Weg selber, den sie zu gehen haben. Wir haben gesagt, wir schauen darauf heute und schreiben das als Überschrift drüber, über die Predigt, gemeinsam mit Gottes Hilfe vorangehen. Und wir haben gesagt, es ist ein Wagnis. Wir brauchen das Vertrauen in den Herrn. Ne? Ich vertraue ihm und lass mir nicht grauen. Wir haben gesagt, es ist aber auch die Hilfe Gottes da. Eine ganz lebendige, gegenwärtige Hilfe, eine mächtige Hilfe, eine Hilfe, die uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Das steht im 1. Korinther Kapitel 15 ja dann auch beschrieben. Und jetzt gucken wir uns noch diesen Weg selber an. Zum allererst möchte ich mal darauf hinweisen, dass es ein gemeinsamer Weg ist. Und das hat mir eigentlich auch mit den Grund gegeben, diesen Text zu wählen. Das lag mir sehr auf dem Herzen, als ich es gelesen hatte, weil ich denke, dass wir das auch für uns heute in der Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, ganz besonders hören müssen. Wir brauchen einander. Der Volksstamm Juda hat dann gesagt zu Simeon: Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen, so will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Gemeinsam, zieh mit mir und ich zieh auch mit dir. Den Weg, den wir gehen, das ist nicht nur dieser individuelle Weg, den jeder für sich natürlich geht durch die Woche hindurch, wo er seine Arbeit tut, in seiner Familie lebt und wo er auch seinen Umkreis hat, sondern es ist eben auch ein gemeinsamer Weg, ein Miteinander vorangehen als Kinder Gottes in der Gemeinschaft, die der Herr uns ausschenkt. Und das ist etwas, wo der Herr uns ermutigen möchte, das Miteinander noch viel mehr auch wahrzunehmen. Einer trage des anderen Lasten. Das ist einer von den ganz bekannten Verse, wo dieses Miteinander der Kinder Gottes ganz besonders auch aufgezeigt wird. Das ist etwas, was man dann tun darf. Anteil nehmen aneinander, die Lasten des anderen mit im Gebet zu tragen. Ich möchte aber ein Vers uns vorlesen, wo das Miteinander, dieses Zieh mit mir hinauf, im Neuen Testament von Paulus mal mit anderen Worten auch, aber vom Sinn her genau so erklärt wurde, und zwar gegenüber der Gemeinde in Philippi. Da hat er es aufgeschrieben, Philipper 1, Vers 27, und er hat ihnen das so gesagt: Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Miteinander. Also ein Christ ist jemand, der nicht nur für sich selbst so dem Herrn nachfolgt. Das macht er natürlich auch, für sich selbst folgt er dem Herrn nach. Aber er macht es immer auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Das Miteinander, das ist etwas, was nun der Herr für alle seine Kinder genauso geplant hat. Und das ist etwas, wo wir begreifen müssen. Unser Weg ist ein Weg, den wir nur gemeinsam gehen können. Also wir können nur gemeinsam auch, wenn wir in der Gemeinschaft miteinander auch zusammen sind, diesen Weg, auch diesen ganz persönlichen Weg, richtig gut gehen. Und das war etwas, wo der Volksstamm Juda damals auch als Anliege hatte, also zum Simeon gesagt hat: Zieh mit mir. Ja. Dieses miteinander sich verbinden, miteinander Gemeinschaft zu haben in einer Gemeinde, wo der Herr einen hinstellt, und dann zu sagen: Ja, ich möchte mit dir gemeinsam auf diesem Weg gehen. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir pflegen. Nicht, ob das jetzt am Sonntag ist, wenn man zusammenkommt, dass man einfach auf den anderen zugeht, mit ihm Gemeinschaft hat und auch dadurch, dass man gemeinsam am Herrn dient, diese Gemeinschaft dann auch wächst. Ne? Gemeinsam beten, gemeinsam für das Evangelium kämpfen. Das bedeutete für die Gemeinde in Philippi, dass sie miteinander gemeinsam, die haben vielleicht jetzt keinen Büchertisch gehabt, aber die haben miteinander gemeinsam in Philippi Gespräche geführt, um den Herrn Jesus zu bezeugen. Das haben sie nicht nur jeder für sich alleine getan, sondern miteinander in dieser Gemeinschaft und vielleicht manchmal auch, wenn sie alleine waren, dass sie gesagt haben: Du, ich möchte morgen da auch mich mit jemandem treffen, bete doch für mich. Begleite mich im Gebet. Ne? Das ist etwas, wo jede einzelne Gemeinde und jeder einzelne Christ weiter wachsen soll. Wir haben einen Weg, den wir zu gehen haben, aber wir können ihn nur miteinander gehen, in der Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Es kann nicht der Einzelne einfach für sich alleine losziehen und sagen: Also ich gehe jetzt meinen Weg und ich brauche nicht den oder jenen, sondern wir brauchen einander. Und das ist gut, wenn wir das auch wissen. Aber es ist nicht nur ein gemeinsamer Weg, sondern es ist auch ein Weg, auf dem wir vorangehen. Das ist etwas, wo dieser Fortschritt eigentlich auch dann sichtbar werden sollte. Also wir stehen jetzt an einem Punkt, aber wir wollen weiter vorangehen. Wir haben jetzt kein Land, was wir in dem Sinn einzunehmen haben. Wir sind keine Eroberer, so wie jetzt eben das Volk Israel das Land Kanaan erobert hat. Und trotzdem müssen wir voranschreiten, sodass unsere Fortschritte sichtbar werden. Der Paulus hat es mal so erklärt, dem Timotheus hat er das mit aufs Herz gelegt, und das darf ich uns eben auch aufs Herz legen heute Morgen, wenn wir in das neue Jahr gehen. Da wollen wir auch Fortschritte machen. Im 1. Timotheus heißt es in Kapitel 4, vernachlässige, Vers 14, nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Auflegung der Ältestenschaft. Handauflegung der Ältestenschaft, die soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit, jetzt kommt es, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Fortschritte, fortschreiten, vorangehen. Also wir gehen miteinander, wir dürfen miteinander gehen, das ist eine schöne Sache, dass der Herr uns nicht nur ganz alleine unseren Weg ziehen lässt, sondern wir haben eine Gemeinschaft, in der wir miteinander den Weg gehen dürfen. Und wir sollen ihn gehen, und dabei soll unser Fortschritt sichtbar werden. Jetzt also, was hat wohl der Paulus da dem Timotheus sagen wollen? Wo ist da sein Fortschritt einer gewesen, wo er auch dran denken sollte und was auch sichtbar werden sollte? In allem, was er getan hat, dort in Ephesus, wo der Paulus ihn zurückgelassen hat. Also im Umgang mit den Menschen, Fortschritte machen. Ja, wie? Nicht durch Psychologie, nicht durch Sigmund Freud, sondern durch Jesus Christus. Fortschritte machen im Umgang miteinander. Aber auch Fortschritte machen in der Kenntnis Gottes. Nicht nur in dem Umgang untereinander in der Kenntnis des Nächsten, dass ich mit ihm gut leben kann, sondern Fortschritte mache auch in der Erkenntnis Gottes. Denn nur wenn ich Gott erkenne, kann ich auch richtig gut leben. Das aber ist das, na, wo steht es in Johannes 17? Ich lese es uns vor, nicht, dass ich es am Ende noch falsch zitiere, aber ihr kennt oder viele von euch kennen wahrscheinlich den Vers, den ich da auch meine. In Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, sagt der Herr Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Fortschritte machen in der Erkenntnis. Wachse, vorangehe. Der Herr möchte uns dazu ermutigen. Der Herr hat einen Weg für uns, wo er uns ganz viele Dinge noch erklären und zeigen möchte von sich selbst, sodass wir uns viel besser an ihm freuen können, viel mehr ihn loben können, viel besser ihm vertrauen können, viel besser ihm gehorchen können, viel besser auch ihm dienen können. Wachse, vorangehe. Begreife, ich habe ja noch gar nicht das Ziel erreicht, in dem Sinn, dass ich jetzt schon vollkommen bin, sondern ich darf es im Grunde genommen sagen, wie der Paulus es auch im Philipperbrief gesagt hat, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Philipper 3, Vers 13, eines aber tue ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und damit meint eigentlich der Paulus das Ziel, also die Herrlichkeit, die Ewigkeit, das beim Herrn ankomme, ihm gleich werde, da weiter voranzugehen. Ja, das ist etwas, wo der Herr uns auch voranbringen möchte. Unser Weg ist einer, den wir gemeinsam gehen sollen, aber unser Weg ist auch einer, wo wir voranschreiten, solle wachsen, solle Fortschritte machen, solle und dürfe. Und unser Weg ist einer, und damit höre ich jetzt auch auf, und das ist eigentlich das, was also wir ganz besonders auf dem Herzen liegen haben dürfen oder auch was der Herr uns aufs Herz legen möchte, wo wir eigentlich ein Erbe haben, was es gilt einzunehmen. Ne? Ein Land, was es gilt einzunehmen. Unser Weg besteht darin, das Land einzunehmen. Was ist unser Land? Was ist eigentlich unser Erbe? Also wir haben jetzt nicht vom Herrn so einen Teil von Neuestein erhalten, so dass ich jetzt so meine Fahne hissen könnte und sagen könnte, also das ist mein Stammesgebiet, so jetzt stecke ich meine Fahne da hinein und vertreibe alle, die da bisher vorher gewohnt haben, und die werden jetzt alle also zwangsgeräumt oder was weiß ich was. Das ist ja nicht. Was wir bekommen haben, was unser Erbe ist, das ist etwas ganz Besonderes. Ich will es mal mit den Worten erklären, wie der Mose sie aufgeschrieben hat, als der Aaron und also der Stamm von Aaron, die Levite letztendlich dann auch ihr Erbe erklärt bekommen habe. Und da steht es wunderschön beschrieben in 4. Mose 18, Vers 20. Da heißt es in folgender Weise: Und der Herr sprach zu Aaron in ihrem Land, was nun auch eben sie einnehmen würde, das Land Kanaan: In ihrem Land sollst du nichts erben, auch kein Teil unter ihnen haben. Und dann sagt also der Herr zu ihnen, zu den Aaroniten, zu den Leviten: Denn ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israels. Das ist es, was also auf unserem Weg, wenn wir vorangehen, uns Herr ganz besonders aufs Herz legen möchte. Was ist unser Erbe? Nun, er ist es selbst vor allem. Ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israels. Das hat im 16. Psalm auch der David genauso erklärt. Und das kann ich dazu auch noch vorlesen, bevor ich dann auch zum Ende komme. Psalm 16, da steht es in Verse 5 und 6 genauso beschrieben. Psalm 16, Verse 5 und 6. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los, die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Nun, der Herr gibt uns ganz vieles in seiner Gnade. Also er gibt uns Gemeinschaft. Das ist ja etwas Wunderschönes, was ein Kind Gottes haben darf. Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Er gibt uns auch immer wieder so Erfolg in unserem eigenen Leben, dass wir Dinge tun dürfen, dass sie uns gelingen dürfen. Und so könnte ich jetzt ganz viele Sachen aufzählen, wo er uns schenkt als gute Gabe, Essen, Trinken und vieles andere mehr. Aber das Allergrößte ist er selbst. Und das ist etwas, wo der Herr uns daran erinnern möchte. Wir gehen auf unserem Weg weiter voran. Wir wollen auch weiter vorangehen mit Gottes Hilfe. Aber bitte vergesst nie, dass das, was am allerwichtigsten ist, das schönste Geschenk, was der Herr uns gemacht hat, er selbst ist. Ich bin dein Erbe. Ich bin dein Teil. Und das wollen wir uns ganz neu sagen lassen, dass wir uns an ihm freuen können. Also man kann sich an so viele Dinge freuen im Leben. Es gibt Sonnenschein und jetzt kommt da bald wieder hoffentlich der Frühling und die Blumen kommen alle dann wieder hervor aus der Erde. Und ach, es gibt so viele tolle Sachen auf dieser Erde immer noch, woran man sich ganz herzlich freuen kann. Und daran darf man sich auch freuen. Aber am allermeisten sollten wir uns am Herrn freuen. Und er sollte derjenige sein, der unser Herz ganz und gar erfüllt. Das also für unseren Weg, den wir vor uns haben, etwas, was wir nie vergessen dürfen, weil es werden Abschnitte auf diesem Weg kommen, die uns nie gefallen. Also die uns gar nichts gefallen, vielleicht muss ich es so sagen. Die uns wehtun oder auch die uns vieles nehmen werden, was wir lieben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das eine nicht immer wieder auch für uns begreifen, den Herrn kann mir niemand nehmen. Ja, man kann mir meine Gesundheit nehmen. Man kann mir sogar, viele Christen auf dieser Erde erfahren es gerade, meine Freiheit nehmen. Man kann mir ganz viele Dinge wirklich entziehen, man kann sie einfach von mir wegnehmen. Aber den Herrn kann man nicht mir wegnehmen. Ne? Man kann mich in ein Gefängnis stecken und der Herr ist aber auch im Gefängnis, mein Herr. Es kann sein, dass ich in diesem kommenden Jahr aufs Sterbebett mich legen muss. Also wenn wir hier in diesem Raum uns jetzt sehen, und das ist natürlich das Allerschwierigste und Schlimmste, aber wenn der Herr mit mir auf dem Sterbebett liegt, dann bin ich auch in dieser Situation da nicht alleine. Und er ist dann auch mein Teil und dann ist Sterben für mich ein Gewinn. Also, das möchte ich euch und mir selber ganz neu aufs Herz legen. Bei allem, woran wir uns freuen, wenn wir mit Gottes Hilfe weiter auf unserem Weg vorangehen, es soll nicht diese Welt uns so wichtig werde, dass sie am Ende für uns das Allerwichtigste ist und der Herr bloß noch so irgendwo im Hintergrund auftaucht, sondern das Allerwichtigste ist ja selbst, der Herr ist mein Teil und mein Erbe. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir von dir ermutigt werden. Auch wenn wir das Wagnis, ja, wir merken das, dass es oft auch schwierig ist. Verluste sind da, Feinde sind da, neue unbekannte Wege sind da. Und ja, es ist alles gar nicht leicht. Und doch willst du uns ermutigen und du hilfst uns, Herr. Du stehst uns bei, du bist mit uns. Und du hast einen Plan für unser ganzes Leben. Du hast Wege, die du uns aufzeigst. Und wir dürfen dich auch bitte, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Oh, wir danken dir, Herr, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen dürfen und weiter voranschreiten dürfen, wachsen dürfen. Hilf uns, dass wir dieses Anliegen haben, weiter zu wachsen, weiter auch noch besser dich kennenzulernen. Und Herr, lass uns aber auch nie vergessen, dass das größte Gut du selbst bist, der größte Schatz, die kostbare Perle, die nun auch der eine in der Bibel gefunden hat und dafür alles andere verkauft. Ja, du bist der Schatz im Acker, du bist derjenige, Herr, der unser Herz ganz besonders erfreuen soll. Schenke es uns, dass wir darin auch weiter wachsen können und auch so unser Erbe einnehmen, dass wir uns an dir von ganzem Herzen erfreuen. Amen.